Nur schon das könnte zu dem einen und anderen lustigen Ding kommen, da ich mich nicht so gewöhnt bin. Aber ich habe gesehen und bemerkt, dass ihr irgendwie international seid, Multikulti. Und da fühle ich mich natürlich auch als Appenzeller willkommen bei euch. Es ist schön für mich, bei euch zu sein, seit drei Jahren wieder einmal. Und 27 Jahre bist du in der Schweiz, ich bin schon bald 33 Jahre alt und werde dann noch zu meiner Person auch noch was sagen. Ich habe eine Predigt mitgebracht mit dem Titel »Als Christ in der Gesellschaft leben«. Ich bin heute unter euch mit diesem Thema und es ist mein großer Wunsch, dass wir alle ermutigt sein können, als Christen in dieser Gesellschaft zu leben. Dass wir mit unserer Überzeugung, den Bedürfnissen, unserem Umfeld entsprechend leben und unsere Mitmenschen wertschätzen. Hier seht ihr ein Foto meiner Familie. Leider konnte ich sie nicht mitnehmen, da die Kinder krank sind, hohes Fieber haben. Tamara schaut zu ihnen. Wir sind schon etwa 12 Jahre verheiratet, haben 3 wirklich wundervolle, coole Kinder, 8 Jahre, 6 Jahre und 4 Jahre alt. Und wir haben letztes Jahr die Leidenschaft für die Schwalbenschwanz-Schmetterlinge entdeckt. Wir hatten sie einfach bei uns im Garten. Nicht die Schmetterlinge, aber die kleinen Raupen, die da schnell dick und fett werden, wie man sieht, ganz links die grünen, großen. Aber er sieht auch den ganzen Prozess hier vorne und ich glaube, da habe ich auch einen Pointer. Hier unten seht ihr das millimetergroße kleine Ei, die kleine Raupe, die größere Raupe, die Puppe und dann der Schmetterling. Ist das nicht etwas Wunderbares, wie sich die Natur entfaltet, wie wir Menschen uns entfalten können und Gott große Pläne mit uns vorhat? Wunderschön, großartig. Aber da gibt es auch diese Zeiten, dieser graue Gockor, diese graue Puppe da, sieht nicht unbedingt attraktiv aus, aber so etwas Wunderbares, Ruhendes. Und wisst ihr was? Jetzt über den Winter haben wir 34 von diesen Puppen, die überwintern in aller Kälte. Die haben sowas wie einen Frostschutz in sich. Die erfrieren nicht. Okay, ich kann es euch dann erst im Frühling sagen, ob es wirklich geklappt hat. Aber so habe ich es gelernt und wir halten so manchen Frost aus, so auch als Christen, als Menschen. Nur kurz zu dem. Ich bin auch unter euch, weil Markus bei uns in Herisau ist, weil wir in der ganzen Region die Pastoren ein wenig austauschen. Ich darf die Gemeinde in Herisau seit gut 3 Jahren leiten und weil wir da eine Region sind der Schweizerischen Pfingstmission, haben wir einen Predigeraustausch auch im Rahmen der kommenden Regionalkonferenz, die dann an Pfingsten stattfinden wird. Ich möchte da einige kurze Worte dazu sagen. 20. Mai an Pfingsten zum Thema Now, let the Spirit move, jetzt, lass den Heiligen Geist wirken, könnte man es auch übersetzen. Aber wir überlassen das dann den Rednern, was sie dann wirklich dazu sagen. Hier einige Impressionen vom letzten Mal. Die einen waren vielleicht dort. Dieses Jahr wird Andreas Herrmann aus der Move Church in Wiesbaden, er wird zu uns kommen und am Sonntagmorgen die Botschaft an uns richten. Am Nachmittag wird auch aus der Move Church Antonio Weil kommen. Ich habe diese beide ein bisschen näher noch betrachtet. Ich denke, Andreas Herrmann ist ein Mann mit sehr viel Lebenserfahrung, auch was das Wirken Gottes anbelangt. Antonio, der dann am Abend predigen wird, ist jung, dynamisch, hat Tiefgang im Wort Gottes und bringt die Botschaft ganz stark an die Jungen, aber auch an die älteren Geschwister. Jemand hat mal gesagt, jung und alt gibt Halt, alt und jung gibt Schwung. Ich möchte euch herzlich einladen, an der Reko teilzunehmen, an Pfingsten. Ich glaube, es wird ein Abbild dessen sein, dass wir als einzelne Gemeinden doch zusammengehören und eine Einheit sind, in der wir zusammen für Jesus vorangehen. Als Gedanke jetzt rübergeleitet zur Predigt möchte ich noch ein Zitat lesen, ein Motto der Move Church. Sie haben ein Motto, ein Zitat. Sie sagen, das christliche Zentrum Wiesbaden ist überzeugt davon, dass eine Begegnung mit dem Gott der Bibel eine lebensverändernde Wirkung haben wird. Davon bin ich auch überzeugt. Dass wenn Menschen dem Gott der Bibel begegnen, ihn kennenlernen, dass es eine lebensverändernde Wirkung haben wird. Ich bin auch überzeugt, dass bereits eine Begegnung mit Menschen, die den Gott der Bibel kennen, eine Veränderung der Geschichte sein kann. Das ist der Anfang von einem neuen Leben, der Anfang einer neuen Geschichte sein kann. Darum möchte ich jetzt, ja, hier ist noch der Ablauf, aber das wird euch Markus dann bestimmt auch noch zeigen. Genau. Lassen wir es mal hier. Weil dies so bedeutend ist, dass Menschen Gott der Bibel kennenlernen, ihm begegnen und das so eine verändernde Wirkung hat, ist es mir sehr wichtig, dass wir als Christen einfach natürlich in der Gesellschaft drin leben. Ich möchte unseren Blick gemeinsam auf diese Bibelstelle aus Johannes 1, 14 richten, denn da verbirgt sich etwas ganz Besonderes. Es steht in diesem Bibelwort, ja, Johannes macht uns es nicht so einfach, er spricht so in Bildnissen, er spricht da von Jesus und sagt, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und das ist auch schon mein erster Punkt. Gott kam auf diese Welt und lebte als Mensch unter uns Menschen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus lebte unter den Menschen. Jesus wurde ein Mensch, einer von uns, Gott in der Gesellschaft. Es ist die Mission Gottes, dass er einen Schritt auf uns Menschen zumacht. Egal, wo du in deiner Beziehung mit Gott stehst, diese Mission Gottes hat etwas mit dir zu tun. Er möchte jedem Menschen begegnen. Er möchte mit dir Zeit verbringen. Gott bewegt sich auf die Menschen zu. Manche Menschen fragen sich, warum lässt Gott das zu? Wo ist er denn? Was tut er denn überhaupt für uns? Und ich möchte uns daran erinnern, Jesus ist nicht fern. Er ist ein Gott, der nah ist. Er ist ein Gott, der den Schritt auf die Menschen zugetan hat. Und gesagt hat, ich kenne euer Leid, ich sehe euer Leid, ich komme zu euch. Ich verlasse meine Herrlichkeit im Himmel und komme zu euch Menschen, zu euch in euren Sumpf, könnte man vielleicht sogar sagen. In euer Leiden, ich komme zu euch. Und er kommt hinein in die Gesellschaft, er begegnet den Menschen mit so viel Annahme, er begegnet dem ausgestoßenen Zöllner Zachäus, er begegnet der Frau am Brunnen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegt, was Beziehungen anbelangt, er begegnet den kranken Menschen und heilt sie. Er ist da mit dem Wort, das vom Vater kommt und ist den Menschen so nahe. Und es ist nicht nur diese Zeit, die er auf Erden hatte damals, vor etwa ungefähr 2000 Jahren, sondern er hat damals etwas getan, das uns allen sogar heute im 21. Jahrhundert entgegenkommt. Er war bereit, alles zu geben, nämlich die Schuld, die wir Menschen verdient hätten, am Kreuz zu tragen und zu sagen, ich bin bereit, einen Schritt auf dich zuzumachen. Möchtest du dieses Geschenk auch haben? Ein ehemaliger Lehrling hat mir nach einem Nachtessen, zu dem ich ihn eingeladen hatte, erzählt über seinen Frust in Beziehungen und hat dann über das Karma des Menschen gesprochen. Er meinte, es sei so wichtig, dass man das Gute tut, dass das Gute das Böse überwiegt. Und ich habe dann nachgefragt, ja, irgendwie Indien, Buddhismus, Hinduismus. Und er sagt, ja. Und hat dann über Karma noch weiteres erzählt. Und ich habe ihm gesagt, ich finde es so interessant, dass in so vielen Religionen die Menschen irgendwie danach suchen, Gutes zu tun oder Gottes Wohlgefallen zu finden. Und habe ihm dann auch erklärt und gesagt, ich finde es so spannend, wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich genau das Umgekehrte, dass Gott den Menschen aufsucht, dass Gott dem Menschen begegnet. Dass Jesus sagt, ich bin für deine Schuld gestorben, ich möchte sie auslöschen. Und wer das möchte, kann es empfangen. Wer sagt, ja Jesus, ich brauche das, der kann die Vergebung der Schuld bekommen. Dann geht es nicht mehr darum, ob das Gute das Böse überwiegt, sondern die Bibel sagt uns, wenn uns vergeben ist, dann ist der Schuldbrief zerrissen, getilgt, weg. Und wir dürfen ein neues Leben leben. Ich habe ihm gesagt, weißt du, da eröffnet sich ein neues Leben, in dem ich das Gute tun kann und will. Auch wenn es mir nicht immer gelingt, am Ende zählen nicht meine guten Taten, sondern das, was Jesus für mich getan hat. Und er war total erstaunt und hat gefragt, warum tut dieser Mann, dieser Jesus, warum tut er das für uns? Und ich habe ihn dann Johannes 3,16 auf Mundart natürlich beschrieben, so natürlich wie möglich. Wir leben in einer Gesellschaft, die, was Religion anbelangt, viele Ansichten hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Blick immer wieder zum Wort Gottes, der Bibel richten und den Menschen zeigen, hey, da ist eine Grundlage, die stabil und einzigartig ist. Ich finde, es ist, als ob Gott sagen möchte, ihr sucht mich, aber ich komme euch entgegen. Ich komme euch entgegen. Durch den Dschungel der Religionen, der Ansichten und der Glaubensansichten, ich komme euch entgegen. Ich finde es so etwas Starkes auch für mein Leben, zu wissen, dass ich mit Gott versöhnt bin. Ich erinnere mich immer wieder an die Aussage meiner Großmutter, die gesagt hat, ich fand es so schön, im Unterricht in der Bibel zu lesen. Aber der Pfarrer hat uns nicht gezeigt, wie wir das Leben mit Gott starten können. Das hat sie dann erst Jahre später erlebt. Und ich möchte es nicht unterlassen, dieses Gebet einfach kurz zu sprechen. Wenn jemand heute Morgen da ist und sagt, ich möchte mit Jesus, mit dem Gott der Bibel starten. Ich möchte dieses Leben neu anfangen mit ihm und mich auf diesen Weg einlassen. Dann darfst du in deinem Herzen dieses Gebet einfach mitsprechen. Herr Jesus Christus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und kein Anrecht auf das ewige Leben habe. Aber ich glaube, dass du für mich gestorben und wieder auferstanden bist, um mir einen Platz in Gottes Herrlichkeit und Gemeinschaft zu erwerben. Herr Jesus, komm du in mein Leben. Führe mich auf meinem Lebensweg. Vergib mir meine Schuld und rette mich. Ich bereue meine Sünden und möchte dir von nun an folgen. Ich danke dir, dass du mich annimmst, wie ich bin. Amen. Ich möchte diesen Gedanken, Gott kam in diese Welt und lebte als Mensch unter uns Menschen, noch unterstreichen. Und zwar mit dem Bibelwort aus dem Philipper 2, 5 bis 7. Dort berichtet Paulus: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesus wurde erfahrbar, er wurde hörbar und man konnte mit ihm reden. Wie ich schon gesagt habe, Gott ist kein ferner Gott. Interessant ist auch noch, nun zu sehen, was in diesem Text irgendwie verborgen steht. Und zwar der Anfang. Wie hier Paulus sagt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und das ist so der Übergang zum nächsten Punkt, wo es darum geht, wir sollen genauso sein wie Christus. Und als Christen in dieser Gesellschaft, als Menschen unter Menschen leben. Dieser Satz, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, bezieht sich natürlich auch auf die Verse, die ich nicht gelesen habe, nämlich die Verse 1 bis 4. In den ersten Versen sagt Paulus, wie wir miteinander umgehen sollen, dass wir den einen höher achten sollen als den anderen. Und dann sagt er, wir sollen so gesinnt sein, so leben, wie Christus gelebt hat, und führt dann weiter noch aus: Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir als Christen unsere Rechte und Vorrechte, die wir auch haben, manchmal auch ein bisschen in den Hintergrund stellen, um Zeit mit den Menschen dieser Gesellschaft zu haben, die Jesus noch nicht kennen. Ja, wir haben so viele Zusagen, dass wir ein Recht haben, für immer mit Gott im Himmel zu sein. Wir kennen es, diese Zusage, dass wenn wir beten, uns Gott nahe ist, dass wir uns mal in unserem stillen Kämmerlein, in unserem Zimmer zuschließen sollen, um einfach mit dem Herrn zu sein, in seiner Gegenwart. Einfach zu beten und sein Angesicht ist über uns und wir erleben diese Nähe Gottes. Die Anbetungszeiten, die wir haben, die Zeit unter Christen während der Woche. Wir nennen es Hauskreise und erleben wunderbare Zeiten. Aber wir sollen uns auch Zeit nehmen. Das vielleicht auch mal auf der Seite stehen lassen und sagen, ich nehme mir Zeit für die Menschen dieser Gesellschaft. Vielleicht kennt ihr diese Momente. Wenn ihr zusammen seid mit anderen Menschen, die Gott der Bibel noch nicht kennen und mitten in einem Gespräch ihr über Werte der Bibel spricht, über Dinge, die ihr erlebt habt, spricht und die Leute erstaunt sind, wie sie sich daran freuen und finden, hey, das tut gut, das ist eine Ermutigung. Wenn du das schon erlebt hast, dann ist es genau dieser Aspekt, dieser Moment, als du als Christ unter Menschen gelebt hast. Ich möchte eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Wir haben eine Familie im Dorf kennengelernt, besonders über die Kinder, über die Frauen, die haben sich zuerst kennengelernt, die Männer kommen dann später noch nach. Wir waren eingeladen bei ihnen zu Hause für ein Mittagessen, wir haben sie zu uns eingeladen und das Feedback von ihrem Mann, natürlich auch wieder über die Frauen, haben wir dann gehört. Das ist so etwas Schönes. Mit dem Elias kann man auch ein Glas Wein trinken, obwohl er ein Pastor ist. Ich weiß nicht, was die Menschen für Bilder in sich tragen, wenn es um Christen geht, wenn es um Pastoren geht, wenn es um Kirche geht. Da hat man irgendein verstaubtes Bild. Und das können wir, das kannst du in der Gesellschaft, in deinem Umfeld brechen, indem du mit ihnen ganz natürlich lebst und die Werte der Bibel und der Kern des Evangeliums auslebst. Du hast es am Anfang ein bisschen angefügt, ganz natürlich im Park und am Strand und wo wir sind. Ich glaube, im 21. Jahrhundert ist es von größter Bedeutung, dass wir wie Jesus in der Gesellschaft leben. Davon bin ich sehr überzeugt. Interessant ist, dass Jesus im Johannes 20, im Vers 21 gesagt hat, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Mal sehen, ob ich den Vers habe. Ja, genau. So sende ich euch. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Ich glaube, es ist auch das Wort, das uns entgegenkommt. Was gibt es da Lustiges? Hä? Oh. Was habe ich da für ein Evangelium erwischt? Da gibt es ja auch einige davon. Ja, das müsste 20 sein. Ah. Johannes 20, 21. Jesus sagt, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Jesus wohnte unter uns. Wir sollen auch unter den Menschen dieser Gesellschaft wohnen. Wenn wir diese Rettung und Versöhnung mit Gott erlebt haben, wächst diese Sicht. Und ich glaube, sie soll gefördert werden, diese Haltung, die Jesus entspricht, den Menschen zu begegnen, den Menschen nahe zu kommen, aufrichtig ihre Bedürfnisse wahrnehmen, ihnen dienen, dass sie sich entfalten können, mit ihnen zusammen sein, damit sie befähigt werden. Wir leben mitten unter ihnen, dass sie die rettende Botschaft von Jesus kennenlernen können. Mein letzter Punkt ist der dritte Punkt. Und ich dachte, ich muss beim dritten Punkt irgendwie eine Brücke schlagen, die ihr nie vergessen werdet. Ich habe keine gefunden und es ist wahrscheinlich die absolut blödste, die ich gefunden habe. Aber es wird eine Brücke sein und ihr werdet es bestimmt nicht mehr vergessen. Die letzten drei Sachen, die ich euch erzähle im dritten Punkt, geht um den BMW. Es geht um diese drei Buchstaben. Wisst ihr, ich habe drei Punkte aufgeschrieben und habe diese Worte, den ersten Buchstaben, schwarz markiert und habe gemerkt, wenn ich jetzt noch die Reihenfolge für euch sortiere, dann sind wir bei BMW. So einfach ist es. In diesem Punkt möchte ich auch einige Geschichten aus meinem Leben erzählen. Das Erste, das ich euch weitergeben möchte, wie das aussehen kann, als Christ in der Gesellschaft leben. Ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich auch bestätigen, wo du in solchen Sachen schon drin bist. Es geht darum, dass wir die Bedürfnisse der Gesellschaft erkennen. Und wisst ihr, dabei denke ich nicht an die Randständigen, obwohl sie auch dazu gehören. Ich denke aber auch an den Durchschnittsbürger. Der hat auch Bedürfnisse. Wisst ihr, manchmal denken wir, in Afrika, da haben sie noch Bedürfnisse und da kann man kommen und ihnen dienen. Ich glaube, da machen wir es uns zu einfach. Und auch eine Notzeit, die unserem Land gut tun würde, ist auch eine Illusion. Die Menschen haben heute Bedürfnisse. Suche danach, finde sie. Lebe so viel mit den Menschen dieser Gesellschaft, bis du die Bedürfnisse sehen kannst. Und meine Frau Tamara hat das Bedürfnis ihrer Freundin kennengelernt. Und wie oft schreibt diese Kollegin ein WhatsApp und fragt, was würdest du tun in dieser Situation mit den Kindern? Sie hat ein Bedürfnis nach Rat, nach Impulsen über die Kindererziehung. Und Tamara darf ihr einfach einen Segen sein. Ihr helfen, diese Situation, das Schönste der Welt, Kinder zu erziehen, mit den Kindern groß zu werden, das Schönste, sie zu segnen und sie zu unterstützen. Diese Frau kam dann auch letztes Jahr an den Elternkurs, den wir in der Gemeinde angeboten haben. Als sie dann in der Gemeinde, in den Räumlichkeiten war, hat sie gesagt, kann ich denn da auch mal an einem Sonntag hinkommen? Natürlich, du bist herzlich willkommen, mit dabei zu sein. Es hat noch Monate gedauert und an Weihnachten kam sie mit ihren zwei Kindern. Der Mann nicht, dafür müssen wir noch 2-3 Glas Wein trinken. Und werden wir tun. Gerade haben sie uns gefragt, machen wir wieder mal was miteinander? Und ich habe gedacht, was wäre, wenn du der Erste, die Erste sein wärst, die den anderen einlädt. Gehen wir wieder mal was trinken? Nehmen wir uns wieder mal Zeit zusammen? Es tut so gut, zusammen zu sein. Ich bin gespannt, was aus dieser Geschichte noch wird. Ich muss euch noch eine Geschichte erzählen, wo es um Bedürfnisse geht. Wisst ihr, manchmal müssen wir ein bisschen suchen in unserer Gesellschaft. Im Sommer vor einem Jahr haben wir den Garten neu gestaltet. Es war so ein bisschen einen Hang und wir haben dann das Ganze mit Eisenplatten, anstatt eine Mauer haben wir Eisenplatten gestellt, 5 Meter lang, 1,80 Meter hoch, 1 Tonne schwer, dann noch ein schräges Stück und haben da das Ganze mit dem Sitzplatz schön gestaltet. Dabei hat mir ein Schlosser aus dem Dorf geholfen, so ein 50-jähriger Mann. Und ja, wir haben da etwa 2 Tage miteinander zusammengearbeitet und es hat echt Spaß gemacht mit ihm. Im Frühling war es dann soweit, dass ich noch die Geländerpfosten brauchte und da habe ich ihn angerufen, ob er mir wieder helfen würde, diese Pfosten anzuschweißen. Und er meinte, ich komme am Samstagnachmittag und ich fand, okay, super so. Er kam am Samstagnachmittag, ich glaube, du hast die Geschichte schon mal gehört, und er kam, 1/4 Stunde Arbeit, das Ganze war erledigt. Ich habe dann gesagt, nimmst du noch einen Kaffee? Wir sollen doch Gastfreundschaft leben. Aber das war wirklich gelebte Gastfreundschaft und nicht, weil ich dachte, ich müsste, sondern ich wollte es mit ihm einfach noch Zeit haben, einen Kaffee trinken. Und er meinte, ja gerne, aber lieber hätte ich ein Bier, denn ich bin am Fasten. Und ich dachte, Mensch. Und dann sagte er, ich habe dann gesagt, ich habe gerade kein Bier zu Hause. Aber ich hol dir eins. Wir leben gerade gegenüber vom Coop. Und er sagte, ja, Tee ist auch okay. Und ich dachte, Tee? Ich ging in den Coop, kaufte mir 2 Flaschen Bier. Wir setzten uns an den Tisch, haben angestoßen. Und ich habe gesagt, jetzt musst du mir noch ein bisschen mehr erzählen. Warum fastest du? Was ist deine Überzeugung? Und er hat angefangen zu reden darüber. Ja, weißt du, das tut einfach gut. Man kommt auf andere Gedanken. Und ich habe das vor vielen Jahren in Paris schon mal gemacht. Nichts essen, nur Bier trinken. Und in aller Lustigkeit, mit allem Respekt, wirklich. Es ist interessant, wenn wir bei den Menschen nachfragen, warum und wieso sie was machen. Und er hat dann einiges ausgeführt und ich habe ihm dann noch ein bisschen, weil es wirklich ein offenes Gespräch war, nachgefragt. Und was ist so deine Herzensüberzeugung? Gibt es für dich einen Gott irgendwie? Und er meinte, na, ich bin aus der Kirche ausgetreten und am liebsten würde ich aus dem Staat austreten. Und da kam eine Riesenschwall. Und, aber Gott, ja, irgendwie doch. Und ich habe ihm dann ein wenig von Jesus erzählt, was ich glaube. Mein Sohn saß am anderen Ende am Tisch, am Zvieriessen. Und irgendwie hat er erzählt, wie schlimm doch die Verfolgung der Christen war in den ersten Jahren. Und ich habe ihm gesagt, du hast noch eine Ahnung, das ist heute noch tragisch, was im Iran geschieht. Und ich habe ihm erzählt, wie Menschen im Iran zu Jesus finden, wie sie sich entscheiden für Jesus. Und habe dann erzählt, wie diese Iraner dieses Gebet, das ich euch gelesen habe, wie sie dieses Gebet sprechen. Und anhand der Iraner hat er jetzt bereits schon gehört, wie man Christ werden kann. Und als ich so über die Verfolgung sprach, meinte Ennio auf der anderen Seite des Tisches, Saulus war auch so einer, der hat auch die Christen verfolgt und der hat auch Jesus kennengelernt. Und ich dachte, meine Güte, wisst ihr, wir Christen sind manchmal so, du hast es auch erwähnt, wir wollen nicht so viel. Und er erzählt diese biblische Geschichte von Paulus, Saulus. Und mein Schlosser meinte, das habe ich nicht gewusst, dass der Saulus der Paulus war. Und für ihn war diese Geschichte sogar spannend. Habt ihr gewusst, dass die Geschichten der Bibel spannend sind? Sie sind es. Und wir können die Bedürfnisse unserer Menschen, Mitmenschen kennenlernen, auch in der Gastfreundschaft. Auch wenn es darum geht, ein Bier zu trinken zusammen. Ob das Biertrinken ein Bedürfnis ist, ist zwar fraglich, aber ich glaube, es kommt dem nahe. Wir kommen zum M im BMW. Meine Meinung zählt. Ich musste das persönlich sehr stark lernen. Ich dachte viel, meine Meinung zählt nicht, ich habe keine Geschichte. Ich bin ja christlich aufgewachsen, meine Eltern waren schon Christen. Bis ich bemerkte, jeder hat seine Geschichte und jede Geschichte zählt. Deine Meinung zählt. Ich war im Militär, saß da immer wieder mit Männern am Tisch und viele von denen wussten gar nicht, dass ich bereits die Ausbildung zum Pastoralassistenten bald abgeschlossen habe. Und da sagte der eine zu mir, ja, ja, wenn du mal keinen Job mehr hast, dann kannst du Beziehungsberater werden. Ich musste dann überlegen, ist das jetzt eine Art Beleidigung oder ist das eine Art Ehrung? Ich habe einfach gemerkt, dass ich Werte über Beziehung und Ehe und Freundschaft vertreten habe, die er bemerkte, die sind kontra zu der Gesellschaft und dem, was oft gelebt wird. Und merkte, hey, du hast was, was vielen dienen könnte. Äußert eure Meinung über eure Werte, die ihr habt, was Beziehung, Familie, Ehe, Freundschaft und andere Aspekte anbelangen. Auch schon habe ich jemandem gesagt, letzthin habe ich in der Bibel gelesen und da stand. Das kommt oftmals sehr gut an. Einfach so als Inspiration. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, als ich angefangen habe zu sprechen. Keine Ahnung, ob ich im Zeitplan bin. Es ist aber mein letztes. Wertschätzung. Bei diesem Erlebnis geht es um Lob. Lob auszusprechen. Menschen wertzuschätzen. Wisst ihr, wenn jemand uns als Christen trifft und wir zeigen ihnen Wertschätzung, Annahme, Liebe, die Güte Gottes, dann spüren sie etwas, was sie vielleicht noch nie gespürt haben. Und sie erleben zum ersten Mal Gottes Begegnung durch dich. Es ist vielleicht für uns Männer eine große Überwindung und ich möchte euch einfach Mut machen. Lasst Lob und Anerkennung über eure Lippen gleiten. In erster Linie euren Frauen gegenüber, euren Kindern gegenüber, aber auch allen Menschen rundherum. Ich war etwa vor 6 Jahren auf einer Baustelle. Es war ein junger Mann, etwa so alt wie ich, Landwirt, hatte 2 Kinder und ich bemerkte, und wir bemerken doch sehr vieles, aber sagen es nicht, ich bemerkte, dass er sehr liebevoll mit seinen Kindern umgeht. Er ist nicht Christ, aber er geht liebevoll mit seinen Kindern um. Und beim Znüni-Essen habe ich ihm gesagt, ich habe bemerkt, dass du sehr liebevoll mit deinen Kindern umgehst. Ich finde das so schön zu beobachten. Die Kinder sind so wertvoll. Ich habe nicht viel mehr gesagt, aber ich habe ihm einfach diese Wertschätzung, dieses, hey, du bist ein toller Papa, du machst es gut, ich habe ihn geehrt. Und ich glaube, das sollen wir tun, auch in unserer Gesellschaft. Wir sollen einander ganz natürlich ermutigen. Und ich glaube, das ist ein natürliches Glaubensbekenntnis auch. Diese Wertschätzung einander entgegenzubringen. Hey, Gott hat dich geschaffen. Wunderbar und einzigartig hat er dich gemacht. Lasst es uns einander sagen. Bei uns als Familie wird das so natürlich und so normal. Wir haben es gelernt, einander wertzuschätzen, einander Lob und Anerkennung auszusprechen. Wir haben da manchmal unsere Familienkonferenz. Und bevor wir die Familienkonferenz in dem Sinn dorthin führen, dass wir Dinge besprechen, die wir verändern möchten, weil eine coole Familie ist man nicht einfach, sondern die muss man gestalten, da kann man mitreden und zu Beginn geben wir allen ein Lob. Wisst ihr, auch 3-Jährige können das machen. Das geht. Wir können ihnen helfen. Und wisst ihr, wie schön es ist, wenn diese Kinder, nachdem sie sich gestritten haben, mit uns am Tisch sitzen und sich ein Lob aussprechen. Und ich glaube, das sollen wir lernen. Einander zu schätzen und sagen, ich habe bei dir was gesehen. Das schätze ich. Da kann es um Charakter gehen, um Persönlichkeit, um Aussehen, um Dinge, die man tut. Nicht nur tun, in der ganzen Fülle. Und unsere Kinder haben das jetzt schon sehr eingeübt und es ist so natürlich, dass ich vor 2 Sonntagen total verblüfft war. Wir gingen zu meinem Bruder und die Frau hat die Tür geöffnet, mein Sohn, 8, geht hinein, sagt, hallo, warst du beim Coiffeur? Sieht gut aus. Und ich glaube, das gibt einfach schon ein Smile in der Begegnung mit Menschen. Ja, BMW, vergessen wir das nicht, als Christen in der Gesellschaft leben heißt, Menschen einfach dienen, ihre Bedürfnisse erkennen, unsere Meinung zu äußern und sie wertzuschätzen. Jemand hat mal gesagt, unser Leben ist die Bibel, die von unseren Nachbarn gelesen wird. Dein Leben ist die Bibel, die von deinen Nachbarn gelesen wird. Mögen wir alle ermutigt sein, als Christen in dieser Gesellschaft, in deiner Gesellschaft zu leben.